Ohne Jesus keine Freiheit. Mit diesem Satz möchte ich den ersten Vers aus Galater 5 aufgreifen und vielleicht seht ihr gleich auch mal die Präsentation. Ohne Jesus keine Freiheit, das ist unser Einstieg in die letzten beiden Kapitel des Galaterbriefes. Und ich habe mir echt überlegt, soll ich diese letzten beiden Kapitel nochmal bringen? Manchmal habe ich den Eindruck so, Paulus, du redest immer vom Gleichen. Aber der Galaterbrief, der hat so eine wichtige Botschaft für uns in unserem Leben heute. Und gerade der Text, den wir heute anschauen, der ruft uns nochmal manches in Erinnerung und hilft uns auch nochmal besser zu verstehen, warum Paulus dieser Brief so wichtig war. Ohne Jesus keine Freiheit. Vielleicht erinnert euch daran, dass der Galaterbrief ein extrem kämpferischer Brief ist. Paulus nimmt sich am Anfang nicht so viel Zeit, die Seele der Galater oder der Menschen in Galatien, das ist ja ein Gebiet, an das er schreibt, den Menschen zu danken und sie zu loben, sondern er sagt eigentlich, ich verstehe gar nicht, was bei euch los ist. Warum gebt ihr so schnell Jesus auf? Zunächst gebt ihr mit Jesus Vollgas und dann schaltet ihr wieder in den Rückwärtsgang. Er sagt, es geht doch nicht, dass ihr jetzt auf einmal anfangt, zu Jesus noch irgendetwas dazuzunehmen, selbst wenn es ein religiöses Programm ist. Und er erklärt den Galatern, dass das Judentum zum Ende gekommen ist, dass das Gesetz keine Funktion mehr hat und dass unser wahrer Halt in Jesus Christus liegt. Und genau so steigt er auch in Galater 5 ein. Er sagt dort, Christus hat uns befreit. Er will, dass wir jetzt auch frei bleiben. Steht also fest und lasst euch nicht wieder ins Sklavenjoch einspannen. Ich, Paulus, sage euch mit aller Deutlichkeit, wenn ihr euch beschneiden lasst, dann wird Christus und alles, was er gebracht hat, für euch nutzlos sein. Ich sage noch einmal mit Nachdruck, jedem, der sich beschneiden lässt, er verpflichtet sich damit, das ganze Gesetz zu befolgen. Wenn ihr wirklich vor Gott als gerecht bestehen wollt, indem ihr das Gesetz befolgt, habt ihr euch von Christus losgesagt und die Gnade vertan. Wir dagegen leben aus der Kraft des Heiligen Geistes und setzen alles auf Glauben und Vertrauen. Und so erwarten wir das Ziel, auf das wir hoffen dürfen, dass wir vor Gott als gerecht bestehen und das Heil erlangen werden. Wo Menschen mit Christus verbunden sind, zählt nicht, ob jemand beschnitten ist oder nicht. Es zählt nur der vertrauende Glaube, der sich in tätiger Liebe auswirkt. Ihr kamt so gut voran. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht mehr folgen wollt? Das, was man euch da einreden will, kommt nicht von Gott, der euch berufen hat. Denkt daran, ein klein wenig Sauerteig macht den ganzen Teig sauer. Weil ich mit Christus, dem Herrn, rechne, bin ich zuversichtlich, dass ihr zur gleichen Überzeugung kommen werdet. Die, die euch irre machen, werden ihr Urteil empfangen, ganz gleich, wer sie sind. Meine Brüder und Schwestern, wenn ich selbst fordern würde, dass Christen sich beschneiden lassen müssen, wie manche mir unterstellen, warum werde ich dann noch verfolgt? Dann wäre ja der Stein des Anstoßes beseitigt, dass wir allein durch das gerettet werden, was am Kreuz für uns geschehen ist. Wenn die Leute, die euch aufhetzen, schon so viel Wert aufs Beschneiden legen, dann sollen sie sich doch gleich kastrieren lassen. Gott hat euch zur Freiheit berufen, meine Brüder und Schwestern, aber missbraucht eure Freiheit nicht als Freibrief zur Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche, sondern dient einander in Liebe. Das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn dieses eine Gebot befolgt wird: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wenn ihr einander wie wilde Tiere kratzt und beißt, dann passt nur auf, dass ihr euch nicht gegenseitig verschlingt. Vielleicht habt ihr etwas davon gespürt, was ich gerade eben angedeutet habe. Dem Paulus ist es unglaublich wichtig, dass die Menschen in Galatien, dass sie verstehen, was sie durch Jesus haben. Und er sagt ihnen nicht zum ersten Mal, sondern zum wiederholten Mal, dein Kombimodell gehört in die Tonne. Was meine ich damit? Wenn wir uns den Anfang anschauen, dann merken wir, Paulus greift etwas auf, was er in diesem Brief immer und immer wieder angesprochen hat. Er weiß, dass die Menschen dort in Galatien, dass sie von einer jüdisch-christlichen Strömung beeinflusst werden, dass sie eine Botschaft gehört haben, nachdem er da war, nachdem sie einen Anfang mit Jesus gemacht haben, dass sie eine Botschaft gehört haben, die vielleicht so gelautet hat: Jesus ist gut, aber ihr braucht noch mehr. Ihr müsst euch jetzt an das jüdische Gesetz halten. Ihr müsst euch jetzt beschneiden lassen. Ihr müsst jetzt anfangen, nach dem Alten Testament zu leben. Ihr müsst jetzt religiöser werden. Und der Paulus wird fuchsteufelswild. Er sagt: Wenn jemand kommt und ein anderes Evangelium verkündigt, als das, was ich euch erzählt habe, der sei verflucht. Und er sagt, ihr seid jetzt in der Entscheidung. Entweder ihr glaubt an Jesus oder ihr verwendet ein Kombimodell. Aber vergesst einzig, wenn ihr im Kombimodell lebt, wenn ihr Jesus plus Beschneidung wollt, dann werdet ihr Jesus verlieren. Christus hat uns befreit. Er will, dass wir jetzt auch frei bleiben. Was meint Paulus damit? Er redet von einer Freiheit vom Gesetz. Er hat 2 Kapitel lang darüber geredet, warum das Gesetz erst nachträglich gekommen ist und der Glaube das Entscheidende bringt. Dass das Gesetz uns nicht hilft, in eine reine Beziehung vor Gott zu kommen. Dass die Beschneidung nicht der Weg ist, den wir als Christen gehen sollen, sondern dass es Jesus ist, der uns in eine Verbindung mit Gott bringt. Dass wir mit Jesus alles haben. Und er betont, wer jetzt anfängt, sich zu beschneiden, der verliert alles. Er sagt hier, wenn ihr euch beschneiden lasst, dann wird Christus und alles, was er gebracht hat, für euch nutzlos sein. Wenn ihr euch beschneiden lasst, dann wird Christus und alles, was er gebracht hat, für euch nutzlos sein. Also er sagt, es gibt keine Möglichkeit, Jesus zu ergänzen. Es gibt auch keine Notwendigkeit, Jesus zu ergänzen. Wenn du anfängst, dich wieder am Gesetz zu orientieren, wenn es dir darum geht, als Jude zu leben, wenn du Jesus angenommen hast, wenn du das Geschenk der Rettung und aus der Gnade gelebt hast und jetzt auf einmal wieder anfängst, im alten Bund zu leben, dann verpasst du die Zusagen und das Geschenk Gottes. Er sagt es sogar im Vers 4, wenn ihr wirklich vor Gott als gerecht bestehen wollt, indem ihr das Gesetz befolgt, habt ihr euch von Christus losgesagt und die Gnade vertan. Und wir merken, der Paulus, der legt da echt sein ganzes Gewicht rein. Wir lesen mal Vers 2 nochmal. Er sagt, ich, Paulus, sage euch mit aller Deutlichkeit, wenn ihr euch beschneiden lasst. Ihr merkt, wie er da kämpft und wie er zum Schluss sogar darum ringt und sagt, wie können die Leute behaupten, dass ich noch zur Beschneidung auffordere? Die sollen sich doch gerade kastrieren lassen. Also er wird recht radikal. Warum wird er so radikal? Weil er sagt, wir brauchen kein Kombimodell. Ich habe das mal in einer früheren Predigt, vielleicht erinnert ihr euch daran, so formuliert: Jesus plus nichts ist alles. Wir müssen nicht dafür sorgen, dass Gott uns liebt. Wir müssen nicht dafür sorgen und es uns erarbeiten, dass Gott uns vergibt. Wir müssen nicht darum ringen, dass Gott eine gute Sicht von uns hat. Wir müssen ihn nicht mit unserer religiösen Leistung beeindrucken und auf unsere Seite ziehen, sondern in Jesus Christus erfahren wir, dass Gott uns liebt. Dass er uns bedingungslos liebt, voraussetzungslos, dass er bereit ist, für uns zu sterben, in dem Moment, als wir noch überhaupt nicht nach ihm gefragt haben. Dass er uns so sehr liebt, dass er uns auf Augenhöhe begegnet. Wenn wir Jesus anschauen und sein Leben anschauen, seine Worte und Taten, wenn wir sehen, was er gesagt und getan hat in dieser Zeit auf der Erde und dann ans Kreuz gegangen ist und gesagt hat, ich sterbe stellvertretend für euch. Ich sterbe, um euch von diesem Fluch des Gesetzes zu befreien, sagt Paulus im dritten oder vierten Kapitel des Galaterbriefes. Wenn wir uns das anschauen, dann merken wir, Jesus gibt uns alles. Und wenn wir anfangen, Jesus mit etwas zu kombinieren, um vor Gott gerecht dazustehen, dann sagt Paulus, dann verlieren wir alles, dann haben wir gar nichts mehr. Mit Jesus bekommen wir alles. Und das ist eine wichtige und große Entlastung für uns. Ich muss da mal mein Mikrofon umstecken, das nervt mich, dass da immer das Kabel nach vorne kommt und ich da so komische Bewegungen mache. Sorry. So, jetzt ist es verschwunden. Und wir merken auch, wie wichtig das Paulus ist, wenn wir zum Beispiel Vers 9 anschauen. Da sagt er, passt auf, ein bisschen Sauerteig durchsetzt den ganzen Teig. Also ihr braucht nur ein bisschen Unwahrheit in eurer Glaubenslehre drin haben. Ihr braucht nur ein Körnchen Sauerteig, um am Ende den ganzen Teig zu durchsäuern. Ein bisschen Hefe erlangt, um aus einem hefelosen Teig einen Hefeteig zu machen. Und er sagt mit diesem Bild, es geht nicht darum, ob du nur ein bisschen verstanden hast oder ob da ein bisschen Unwahrheit dabei ist, sondern es geht darum, hast du völlig verstanden, was Jesus dir schenkt und was Jesus dir gibt. Und in meiner letzten Predigt über Galater 4, ich weiß, die liegt schon eine Weile zurück, haben wir uns darüber unterhalten. Das Erstaunliche ist ja eigentlich, dass Paulus hier in Galater 5, Vers 1 schreibt, steht also fest und lasst euch nicht wieder ins Sklavenjoch einspannen. Und wir haben das in Galater 4 ein bisschen genauer angeschaut. Das Überraschende ist, es fällt einem vielleicht nicht sofort ins Auge, wenn man das anschaut, aber das Überraschende ist, Paulus schreibt hier nicht an Juden. Er schreibt an Heiden. Er schreibt nicht an Leute, die früher das Alte Testament befolgt haben, die Opfer im Tempel dargebracht haben und sich haben beschneiden lassen. Eben, es geht ja um Beschneidung, oder? Sondern es geht um Leute, die irgendwelche Götter angebetet haben, die, wenn sie eine Weinernte hatten, wenn sie Wein angebaut haben, haben sie vielleicht den Gott des Weines angebetet, und wenn sie eine Frau gesucht haben, haben sie ein Opfer dargebracht für den Gott der Liebe oder die Göttin der Liebe. Und wenn sie Erfolg haben wollten, dann haben sie zu irgendwelchen Mächten gebetet und so weiter und so fort. Das waren überhaupt keine religiösen Menschen im Sinn des Judentums. Das waren eigentlich Leute, die von Gott gar nichts gewusst haben. Und trotzdem sagt er, passt auf, wenn ihr jetzt anfangt, das Alte Testament zu leben, dann kommt ihr wieder in die gleiche Sklaverei hinein. Ihr kommt wieder in das gleiche religiöse System rein. Nämlich in das System, dass ihr total unsicher seid, was Gott von euch erwartet. Dass ihr darum ringen müsst, dass Gott euch liebt oder dass er euch vergibt oder dass ihr das Richtige tun müsst, damit das richtige Ergebnis rauskommt. Ihr seid unter Druck, ihr seid voller Angst und voller Schuld und habt euch sozusagen eine Last aufgeladen. Wenn du krank bist, dann hast du bestimmt was falsch gemacht, und wenn du nicht erfolgreich bist, dann hast du nicht genügend gebetet, und wenn du nicht gesegnet bist, dann hast du wahrscheinlich irgendwo eine verborgene Sünde in deinem Leben. Und all diese Mechanismen, die in der Religion spielen, ob du jetzt Jude bist oder nicht Jude. Und er sagt, wenn ihr jetzt anfangt mit dem Judentum, wenn ihr jetzt anfangt, euch beschneiden zu lassen, und die Beschneidung, das war ja nicht nur eine simple Operation, sozusagen ein kleiner medizinischer Eingriff. Oder ich meine, Paulus hätte ja auch sagen können, was soll dieses Tamtam um die Beschneidung? Mach doch, ist ja nicht so schlimm. Nee, die Beschneidung war ein Zeichen dafür, dass ich sozusagen Teil von diesem Bund werde, den Gott mit dem Volk am Berg Sinai geschlossen hat. Und er hat gerade im Kapitel vorher gezeigt, dass Abraham einen ganz anderen Bund mit Gott geschlossen hat. Oder dass Gott Abraham Gerechtigkeit aus Glauben zugesprochen hat. Und er sagt zu den Leuten da in Galatien, hey, ihr müsst nicht wieder reinkommen ins religiöse System. Ihr müsst nicht eure Freiheit aufgeben, die Jesus euch gegeben hat. Und wir werden gleich noch besser verstehen, was mit dieser Freiheit gemeint ist. Aber vielleicht denken wir jetzt, Daniel, erstens, das sagst du immer wieder, Jesus plus nichts gleich alles. Aber wenn ich so mein Leben anschaue, was ist denn alles? Habe ich denn wirklich alles? Und genau deswegen ist dieser Brief so wichtig. Und genau deswegen ist dieser Text so wichtig. Damit wir lernen zu verstehen, worum es denn im Evangelium geht. Denn die Botschaft des Evangeliums, die fordert uns radikal heraus. Sie fordert uns radikal heraus, wie wir leben und worauf wir unser Vertrauen setzen. Und aus welcher Kraft wir leben. Und vielleicht sagt der Nächste, ja super, das war ja klar, das waren ja damals diese primitiven Menschen in Galatien, haben sie sich nicht beschneiden lassen, haben sie da irgendwelchen Liebesgöttern geopfert, wir bringen ja gar keine Opfer mehr da, wir sind nicht mehr so religiös. Ich glaube, wir leben in einer hochreligiösen Zeit und leben in einer Zeit, wo wir ständig drum ringen, bin ich erfolgreich, bin ich geliebt, habe ich genügend Anerkennung, macht mein Leben Spaß? Kann ich machen, was ich will? Bin ich total frei? Wer schränkt mich ein? Oder vielleicht auch die Angst, ob das genügt, was ich tue? Genügt es meinem Mann? Genügt es meinen Kindern? Genügt es meinem Arbeitgeber? Und ich glaube, im Grunde genommen leben wir in unserer Zeit ganz oft auch Kombimodelle. Wir leben vielleicht ein religiöses Kombimodell. Oder? Das religiöse, spirituelle Kombimodell wäre sozusagen, Jesus ist für den Sonntag da und wenn ich dann im Alltag Stress habe, dann brauche ich ein bisschen Esoterik. Dann ist es noch wichtig, wenn meine Zukunft angeht, dass ich regelmäßig die Horoskope lese und wenn ich Entscheidungen treffen muss, dann gehe ich auch mal zu einer Wahrsagerin oder zu einem Kartenleger. Vielleicht ist das jetzt schon ganz extrem, aber ich glaube, wir leben auch in moralischen Kombimodellen, oder? Wir leben zunächst mal in dem Modell, Jesus hat mich super, ich bin Christ, ich gehe am Sonntag in Gottesdienst und unter der Woche gehe ich dann auch noch spenden und behandle meine Nachbarn freundlich und rede mit dem Obdachlosen auf der Straße und im Grunde genommen bin ich besser als alle anderen, die da draußen sonst noch existieren und garantiert besser als die Leute, von denen ich in der Zeitung lese. Oder wir machen so leistungsorientierte Kombimodelle. Ja, Jesus ist mir wichtig, aber gleichzeitig ist es mir auch wichtig, dass ich genügend Likes bekomme für meine Posts auf Facebook. Genauso ist es mir wichtig, dass mein Arbeitgeber merkt, was ich für tolle Ideen habe und ich muss immer schauen, dass ich nicht meinem Arbeitskollegen gegenüber, dass der nicht mehr Einfluss, mehr Einkommen, mehr Macht hat. Und ganz oft leben wir in einer tiefen Angst, bin ich genug, bekomme ich genug, verpasse ich auch nichts. Und wir merken, das ist genau das, was der Paulus anspricht. Er sagt, wenn du dich einlässt auf dieses Modell, auf dieses religiöse Modell oder auch auf das säkulare Modell oder auf das leistungsorientierte Modell, dann wirst du auch im Blick auf Gott keine Sicherheit mehr haben, keine Freiheit. Du wirst als eine Art Sklave leben. Und vielleicht machen wir das ja gar nicht absichtlich, vielleicht machen wir das unbewusst, dass wir sagen, Sonntag ist so schön und so gut in der Gemeinde zu sein und Leute zu treffen und in Gottesdienst zu gehen, aber dann am Montag, dann geht der Wettkampf los. Dann muss ich mich beweisen vor meinem Arbeitgeber und vor meinen Arbeitskollegen, dann muss ich zeigen, was ich drauf habe in der Schule oder im Studium, dann muss ich brillieren mit meinen Ideen, dann muss ich zeigen, dass ich die beste Mutter aller Mütter bin und meine Kinder dürfen ja nicht zu mir sagen, du bist ein Rabenvater, dann bin ich wieder von Angst gesteuert. Dann lebe ich überhaupt nicht aus dieser Gewissheit heraus, dass Gott mich liebt. Und bin eigentlich Sklave eines Systems, von dem Jesus mich befreit hat. Und ihr merkt vielleicht, wie wir Jesus ergänzen oder wie wir Jesus in unser System einbauen. So nach dem Motto, ich brauche die Religion, um mich selbst zu optimieren. Ich will an meinem Charakter arbeiten. Ich will ruhiger werden. Ich muss entspannter durchs Leben gehen. Ich will großzügiger werden. Und dann wird die Religion instrumentalisiert. Und wir verlieren etwas aus dem Blick, nämlich was Jesus uns geben kann und geben will. Und dass das nicht vereinbar ist mit anderen Quellen. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass Paulus sagt, für unser Leben ist es allein entscheidend, wie wir Gott gegenüberstehen. Für unser Leben ist es allein entscheidend, was wir mit Jesus machen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir verstehen, dass wir diese Kombimodelle aufgeben wollen. Aber wie sieht denn jetzt das andere Modell aus? Wie sieht denn das aus, wenn ich als Christ lebe? Aus welcher Kraft heraus lebe ich denn? Woher bekomme ich denn meine Gewissheit, meine Hoffnung, meine Sicherheit? Und die Antwort, die Paulus gibt und die Antwort, die das Evangelium uns gibt, ist nicht aus mir selbst heraus. Natürlich, wir möchten Sinn haben im Leben. Und deswegen suchen wir nach Aufgaben. Deswegen suchen wir nach Bedeutung. Natürlich, wir möchten Bedeutung haben. Oder ich möchte nicht am Ende meines Lebens hören, du warst ein Rabenvater. Also gebe ich mir Mühe, ein guter Vater zu sein. Und ich will nicht von meinem Arbeitgeber hören, du bist das Geld nicht wert. Und ich will nicht einfach nur rumsitzen und von Beruf irgendwie Sofa-Abnutzer oder Gamer sein. Sondern ich will, dass mein Leben eine Bedeutung hat, dass ich hier auf dieser Welt was verändere. Und Paulus sagt nichts dagegen, sondern er sagt, wenn du dich selbst ins Zentrum setzt, wenn du deine Leistung ins Zentrum setzt, dann wirst du nie frei werden. Aber er sagt, es gibt eine Freiheit, die Jesus dir geben kann. Und wie lebe ich denn jetzt diese Freiheit? Diese Freiheit lebe ich aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und die nächsten beiden Verse, die geben uns einen kleinen Einblick, was Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes heißt. Wir werden Galater 5, Vers 16 fortfolgende dann im nächsten Gottesdienst anschauen, wo wir dann nochmal drauf eingehen. Aber ich möchte an der Stelle schon mal sagen, wenn ich den Galaterbrief lese, dann bin ich immer wieder erstaunt, wie wichtig Paulus der Heilige Geist ist. Und dass wir mit dem Heiligen Geist so wenig anfangen können, zeigt, dass wir ganz wenig das Leben, wovon Paulus redet. Dass wir eigentlich immer wieder versuchen, voller Liebe, voller Geduld und ein guter Partner zu sein aus eigener Kraft. Und dass wir das Christentum reduzieren auf eine Zustimmung oder den christlichen Glauben auf eine Zustimmung zu bestimmten Wahrheiten. Ja, Jesus ist für mich gestorben. Ja, der Gottesdienst war schön. Ja, ich lese gerne Bibel. Aber was ist denn der Glaube eigentlich? Wir merken bei Paulus, dass das, was Jesus gibt, doch nicht ein Zustand ist. Dass es nicht nur eine Wahrheit oder eine Theorie ist, sondern dass es eine Beziehung ist, durch die eine lebensverändernde Kraft und eine Dynamik entsteht. Und wir lesen nochmal diese Verse 5 und 6. Wir dagegen, sagt Paulus, und er sagt jetzt wir als die wir von Jesus befreit wurden. Wir leben aus der Kraft des Heiligen Geistes, setzen alles auf Glauben und Vertrauen und so erwarten wir das Ziel, auf das wir hoffen dürfen, dass wir vor Gott als gerecht bestehen und das Heil erlangen werden. Wo Menschen mit Jesus Christus verbunden sind, zählt nicht, ob jemand beschnitten ist oder nicht. Es zählt nur der vertrauende Glaube, der sich in tätiger Liebe auswirkt. Also, Paulus sagt, das mit dem Gesetz, das Kombimodell, das religiöse Leistungsmodell, das Modell, dass ich mir selbst Sinn gebe, das Modell, dass ich mir selbst Bedeutung gebe, das kommt in die Tonne. Ich lebe jetzt aber ein anderes Leben. Ich lebe ein Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Dieser Heilige Geist und dieser Glaube, den ich habe, der gibt mir eine Hoffnung. Eine Hoffnung auf das, was in Zukunft kommt. Nämlich, dass ich eines Tages vor Gott stehe und vor ihm Bestand habe. Und jetzt müssen wir aufpassen, diese Hoffnung, die wir da formuliert haben von Paulus, das ist nicht dieses Optionsmodell, so nach dem Motto, hoffentlich schneit es heute wieder oder hoffentlich regnet es nicht. Es geht nicht darum, dass wir eine Vermutung äußern, sondern was Paulus und die Bibel mit Hoffnung meint, ist eine zuversichtliche Erwartung. Das heißt, Paulus sagt, ich lebe in einer großen Gelassenheit. Ich lebe in einer erwartungsvollen, aktiven Haltung. Ich warte nicht einfach ab, sondern ich bin voller Neugierde, voller Kraft, voller Glauben und Vertrauen. Ich stehe in Beziehung zu Gott. Der Heilige Geist wirkt in mir. Und ich erwarte, dass Gott mich reich beschenkt und dass er das alles bestätigt, was ich jetzt glaube. Und dass ich überhaupt gar keine Furcht haben muss, dass ich eines Tages vor Gott stehe und er mir sagt, jetzt zeig mal, wie sehr du mich lieb hast. Und jetzt zeig mir mal, was du alles für mich getan hast. Und jetzt zeig mir mal, wie ein toller Kerl du warst. Und dann schauen wir mal, wie viele Punkte du auf der Skala hast. Und dann überlege ich mir, ob du gerade noch zu mir kommen darfst. Nein, er sagt, ich lebe jetzt schon aus der Kraft des Heiligen Geistes. Ich lebe jetzt schon im Glauben und Vertrauen und ich erwarte, dass ich eines Tages vor Gott als gerecht bestehen kann und alles bekomme, was ich jetzt schon unsichtbar habe, aber dann auch sehen werde. Und dann kommt so ein Satz, der für den Juden völlig unverständlich war. Da sagt doch der Paulus, wo Menschen mit Jesus Christus verbunden sind, zählt nicht, ob jemand beschnitten ist oder nicht. Wow! Und vielleicht muss ich dir das mal übersetzen, oder? Paulus sagt, das religiöse Leistungsmodell, das kannst du in die Tonne klopfen. Er sagt, es ist egal, ob du beschnitten bist oder nicht. Es ist nicht so, dass wenn du beschnitten bist, dass du dann voller Stolz sagen kannst, Gott, habe ich alles richtig gemacht? Es ist nicht so, dass wenn du im Gottesdienst warst, dass du dann fröhlich sagen kannst, ach, jetzt hat Jesus mich wieder neu lieb, jetzt habe ich seinen Liebestank aufgefüllt. Oder dass wenn du eine wunderbare Zeit oder ganz lange in der Bibel gelesen hast, dann sagst, oh, jetzt ist aber Jesus, sieht ja, wie toll ich für ihn unterwegs bin. Oder dass du jemand von Jesus erzählt hast, dann dass du dir dann sagen kannst, hey, so wunderbar, dass ich doch so ein toller Zeuge für Jesus bin. Es geht nicht darum, im Glauben an Jesus. Und er sagt sogar, und das ist noch erstaunlicher, dass eigentlich die Unbeschnittenheit gar nichts bringt. Also er sagt, weißt du, wenn du moralisch gescheitert bist, wenn du wieder gelogen hast, wenn du wieder betrogen hast, wenn du dich einfach nur darauf konzentriert hast, dass du mehr Gehalt bekommst oder ein größeres Stück vom Kuchen, wenn du wieder Pornos geschaut hast oder dir das fünfte Auto gekauft hast, um deinen Nachbarn zu beeindrucken oder Habgier und Neid und Sexsucht gelebt hast in deinem Leben, wenn du wieder über andere geredet hast, das hat keinen Einfluss darauf, wie Gott dich sieht. Es ist nicht so, dass du sagen musst, oh, jetzt war ich zu meinen Kindern ungerecht, jetzt hat Gott mich weniger lieb. Oh, jetzt habe ich den Gottesdienst verpasst, jetzt hat Gott mich weniger lieb. Oh, jetzt muss ich wieder irgendeine ausgleichende Leistung bringen. Paulus sagt, dein unmoralisches Verhalten wird Gott nicht daran hindern, dir alles zu schenken, weil du durch Jesus alles geschenkt bekommst und weil du aus der Kraft des Heiligen Geistes herauslebst. Es zählt nicht, ob jemand beschnitten ist oder nicht. Es zählt nur der vertrauende Glaube, der sich in tätiger Liebe auswirkt. Und hier beginnt was in diesem Text auf einmal uns zum Nachdenken bringt. Jetzt habe ich doch die ganze Zeit gesagt, dein Leben, deine religiöse Leistung entscheidet nicht, wie du vor Gott dastehst. Sondern es ist allein das, dass Jesus dir sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Und dass du in diese Beziehung zu Gott eintrittst. Dass er dir vergibt und dass du mit Jesus und aus der Kraft des Heiligen Geistes lebst. Allein das entscheidet, wie du eines Tages vor Gott dastehst und wie du auch jetzt in Beziehung zu Gott stehst. Du musst dir nichts verdienen, du musst nichts beweisen, du musst nichts erarbeiten. Aber auf einmal kommen doch da wieder unsere Werke rein. Und das Paradoxe ist sogar, dass Paulus später auf einmal sagt, du bekommst diese Freiheit nur ohne das Gesetz, aber du kannst das Gesetz erfüllen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, als ich den Text das erste Mal gelesen habe, aber hier in Vers 13 und 14 heißt, Gott hat euch zur Freiheit berufen, meine Brüder und Schwestern, aber missbraucht eure Freiheit nicht als Freibrief zur Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche. sondern dient einander in Liebe. Das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn dieses eine Gebot befolgt wird: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ist das nicht paradox? Dass Paulus am Anfang gesagt hat, das Gesetz gehört in die Tonne und das Gesetz jetzt auf einmal wieder rausholt und sagt, hey, das Gesetz kannst du erfüllen? Ich habe gedacht, ich muss kein Gesetz mehr erfüllen. Ja und nein. In den Versen 1 bis 12 geht es Paulus darum, dass wir verstehen, unsere Beziehung zu Gott beruht nicht auf dem, was wir tun, sondern auf dem, was Jesus uns schenkt. Diese Freiheit von moralischem Druck, diese Freiheit davon, sich selbst etwas geben zu müssen, sich selbst Bedeutung schaffen zu müssen, die bekomme ich nicht durch das Gesetz, nicht durch meine Leistung, sondern durch Jesus. Und das ist die Freiheit, von der Galater 5, Vers 1 redet. Und er sagt, wenn ihr nicht aufpasst, wenn ihr euch nicht klar macht, was das Evangelium sagt, nämlich, dass ich in mir selbst sündiger bin, als ich jemals gedacht hätte, aber dass ich in Jesus geliebter bin, als ich es je zu hoffen gewagt hätte. Wenn du dir nicht klar machst, was Jesus dir gibt und dass Jesus allein deine Hoffnung ist, dann bist du in der Gefahr, diese Freiheit zu verlieren. Aber Paulus sieht noch eine zweite Gefahr, nämlich, hey cool, wenn es jetzt gar nicht mehr drauf ankommt, was ich tue, dann kann ich ja tun und lassen, was ich will. Und er sagt, du kannst ganz schön selbstsüchtig werden und du kannst wieder anfangen, dich selbst ins Mittelpunkt stellen und dir kann völlig egal sein, wie es dem anderen geht. Und dann tust du die Freiheit missbrauchen. Ja, es ist so, deine Taten bringen dir vor Gott kein Deut Verbesserung. Aber Jesus in dir bewirkt auf einmal was anderes. Die Frage ist doch, warum soll ich eigentlich Gutes tun, wenn das Gute gar keine Auswirkung auf meine Ewigkeit hat? Warum soll ich sexuell enthaltsam leben, wenn es gar keine Auswirkung auf die Ewigkeit hat? Und die Antwort, die Paulus gibt, ist Liebe. Die Antwort, die Paulus gibt, ist: Wenn Jesus in deinem Leben ist, dann entsteht in dir selbst etwas, was dir Motivation gibt, was dich verändert, wo du bereit bist, nach dem zu fragen, was Gott eigentlich möchte und wichtig ist. Und er sagt, das ist eine Liebe. Wir erleben im Evangelium, dass Gott uns unglaublich liebt. Wir sehen in Jesus eine Liebe, die bereit ist, ans Kreuz zu gehen. Und wenn wir diese Liebe erleben, dann fangen wir an, auch Liebe gegenüber Gott zu leben. Dann ist mir nicht egal, was er denkt, was er will. Und dann öffnet er mir die Augen für meine Nächsten, nicht für mich selbst. Sondern dann merke ich, mein Leben hat ja eine Bedeutung. Mein Leben hat ja einen Sinn. Mein Leben hat eine Berufung. Mein Leben ist dazu da, dass ich Bote Gottes bin, dass ich sein Werkzeug in dieser Welt bin. Mein Leben hier hat eine Bedeutung und es ist nicht egal, wie ich lebe, weil er mich gebrauchen möchte, weil er mich verändern möchte, weil ich sein Bote sein darf, weil ich seine Hand sein darf, weil ich sein Mund sein darf, weil ich sein Fuß sein darf, weil ich Teil von seinem Körper bin. Und die Kraft des Heiligen Geistes beginnt in mir zu wirken und mich zu verändern. Die Frage, die wir uns heute Morgen stellen müssen, ist Jesus für mich wirklich alles? Bin ich wirklich bereit, zu Jesus zu sagen, Jesus, ich möchte, dass du mir alles gibst und alles in mir bewirkst und veränderst, so wie es dir gefällt? Die Frage ist nicht, ob Jesus das tut, was mir gefällt, sondern ob ich bereit bin, zu Jesus zu sagen, Jesus, ich erwarte alles von dir. Bestätigung, Ermutigung, Sinn und Bedeutung. Und ich bin bereit, mich als Kind Gottes zu sehen. Und wenn ich anfange, aus der Kraft des Heiligen Geistes zu leben und in der Beziehung mit Jesus bin, dann fängt auf einmal an, eine Liebe in mir zu wachsen. Und wenn keine Liebe in meinem Leben da ist, dann ist es ganz entscheidend, dass wir uns mal anschauen, was wir denn glauben. Wo wir diese Beziehung zu Jesus und zu dem Heiligen Geist suchen. Und Paulus sagt, wenn du anfängst, aus der Liebe heraus zu leben, dann wirst du das tun, was das Gesetz sagt. Dann wirst du das Gesetz erfüllen. Und er greift diesen Vers aus dem Alten Testament auf, den Jesus auch schon zitiert hat. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und er sagt, aus der Liebe zu Gott wächst die Liebe zu deinem Nächsten. Die entscheidende Frage, die wir uns heute Morgen stellen müssen, ist, was ist Jesus für mich? Ist er eine Ergänzung oder gibt er mir alles, um im Leben bestehen zu können? Bin ich bereit, meine Sicherheit bei Jesus zu suchen? Bin ich bereit, meine Kraft durch den Heiligen Geist zu bekommen? Bin ich bereit, die Freiheit zu leben, in die Jesus mich gestellt hat? Wenn Gott mich liebt und mich angenommen hat, warum ist es dann eigentlich so entscheidend, was meine Arbeitskollegen über mich denken? Wenn Gott mich liebt und mich angenommen hat, warum ist es dann eigentlich so entscheidend, wenn andere reicher sind als ich oder erfolgreicher sind? Wenn Gott mich liebt, kann ich dann nicht aus einer Gelassenheit heraus leben und mir überlegen, wie kann ich die Zeit, die ich jetzt habe, am besten nutzen, damit Gott und ich eine gute Zeit miteinander haben. Wenn Gott mich liebt und mir Freiheit schenkt, wie kann ich diese Freiheit leben und gestalten? Und die Fortsetzung des Galaterbriefes, Galater 16, fortfolgende, wird uns da noch mit hineinnehmen. Wie kann das sein, dass der Heilige Geist uns wirklich von innen heraus verändert? Vielleicht zum Abschluss noch ein Bild und eine Erklärung. Paulus, ihr kennt vielleicht alle so Metallstäbe oder krumme Nägel oder sonst irgendwas Metallenes. Manches kann man von Hand biegen. Und wenn es verbogen ist, bekommt man es von Hand nie wieder zurück in die gleiche wunderschöne Form. Und ein Leben aus religiösem Leistungsdenken ist der Versuch, ein krummes Leben wieder irgendwie gerade zu biegen. Ist der Versuch, selbst etwas in Ordnung zu bringen. Ein Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Ein Leben aus der Liebe ist vergleichbar mit einem Stück Eisen, was total krumm ist, aber dann ins Feuer gelegt wird und zum Glühen gebracht wird. Und auf einmal verändert sich ein Leben von innen heraus. Auf einmal beginnt etwas in uns zu wachsen, was nicht von außen kommt, sondern was von innen kommt. Aus der tiefen Gewissheit heraus, ich selbst bin wertvoll. Ich bin geliebt. Kann ich anfangen, andere Menschen zu sehen. Und auf einmal merke ich, derjenige, der eigentlich nur darum ringt, der Beste zu sein, ist eigentlich der Ärmste, weil er nie genug hat. Weil es immer jemand gibt, der besser ist. Und sobald er scheitert, ist er weg von der Bildfläche. Der Influencer oder die Influencerin, die auf einmal zugibt, dass viele Bilder gefaked waren oder dass sie doch ihre Fettpölsterchen hat und nicht ganz so aktiv ist und gerne Süßigkeiten isst, der verliert auf einmal massiv an Followern und an Einfluss, nur weil die Wahrheit rausgekommen ist. Und ich kann sehen, Jesus gibt mir was nicht vom Applaus der Menschen abhängt, was nicht davon abhängt, ob ich im Mittelpunkt stehe, ob ich gesund bin, ob ich erfolgreich bin, sondern er gibt mir was, was mich innen drin reich macht. Und aus diesem Reichtum heraus kann ich Menschen anders sehen, kann ich anders in dieser Welt leben. Beginne ich ein Leben zu führen, was nicht bestimmt ist von meinen selbstsüchtigen Wünschen, sondern was von der Liebe bestimmt ist. Wie sagt Paulus in Galater 5, Vers 6, es zählt nur der vertrauende Glaube, der sich in tatkräftiger Liebe auswirkt. Ich will beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du uns so eine Botschaft heute Morgen schenkst. Ich möchte danken dafür, dass du uns erinnerst daran, dass du uns eine Freiheit und eine Kraft gegeben hast, die unser Leben wirklich auf den Kopf stellen kann. Und auch wenn wir heute nicht alles angeschaut haben und wenn wir am nächsten Sonntag weitergehen, dann weiß ich doch, du selbst gibst uns mehr als all das, was andere uns geben können. Und du veränderst uns von innen heraus. Und ich wünsche mir, dass dein Heiliger Geist in mir, in uns etwas bewirkt, nämlich ein Nachdenken und auch ein Erkennen, wo wir in der Gefahr stehen, ein Kombimodell zu leben. Du weißt es, wo wir im Alltag unsere Bestätigung herholen. Du weißt, wo wir im Alltag unsere Befähigung herholen. Du weißt, woran wir im Alltag festhalten, um uns Bedeutung zu geben. Und ich bete darum, dass wir erleben, wie wir aus dieser tiefen Liebe von dir zu uns etwas entsteht und fließt, was uns total zufrieden macht, was uns total Sicherheit gibt und was uns am Ende eine tiefe Freiheit und einen tiefen Frieden schenkt. Danke, Herr Jesus Christus, dass du mit uns in die nächste Woche gehst und dass wir nicht aufhören, jetzt mit dir zu leben, sondern dass wir jetzt erfahren dürfen und lernen dürfen, wie es weitergeht. Amen. Eigentlich finde ich das gar nicht so schlimm, dass wir im Moment keine Gottesdienste vor Ort haben. Denn es stellt uns mit einer ganzen Radikalität und mit einer Brutalität vor die Frage, was bedeutet dir Jesus eigentlich ganz persönlich? Es nimmt uns all die religiöse Dekoration in unserem Leben und stellt die Frage in den Raum, wo stehst du in deiner Beziehung mit Gott? Und ich wünsche dir, dass diese Predigt dich nachdenklich macht. Wenn du mit dem Heiligen Geist nichts anfangen kannst, wenn Christsein für dich bedeutet, es immer wieder neu zu probieren, doch ein guter Mensch zu sein, wenn du dich nicht geliebt fühlst, wenn du nicht verstanden hast, welcher Reichtum da drin steckt, dass Jesus dir alles vergibt, dann lade ich dich ein, schalt am nächsten Sonntag wieder ein. Denn wir machen weiter und ich lade dich auch ein, ruf mich an, red mit mir, nimm Kontakt auf, weil ich wünsche dir das so, dass du aufhören kannst, Jesus plus irgendwas anderes zu leben, sondern anfangen kannst, aus dieser tiefen Überzeugung zu leben, Jesus plus nichts ist alles. Danke, hast du heute eingeschaltet und ich wünsche euch noch einen guten Sonntag, ich wünsche euch Gottes Segen und ich freue mich auf alle Begegnungen im Alltag. Seid Gott befohlen.